Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Heute im Studio Benjamin Hammer. Schönen guten Tag. Banken gehören zum Mythos der Schweiz dazu, wie die Schokolade und das Matterhorn. Menschen und Investoren aus der ganzen Welt schätzten die langjährige Diskretion der Schweizer Banken und deren Stabilität. Deshalb sitzt der Schock über die Ereignisse der vergangenen Tage in der stolzen Schweiz wohl besonders tief. Aus zwei Schweizer Großbanken soll eine sehr große Bank werden. Die UBS Bank übernimmt die Credit Suisse. Damit soll eine Pleite der Credit Suisse abgewendet werden und eine mögliche globale Finanzkrise. UBS, Credit Suisse und die Bankenwelt, das ist unser Schwerpunkt heute. Wir schauen außerdem auf ethische Überlegungen zum Verhältnis zwischen Mensch und Maschine und auf die Pläne der Türkei, die zerstörten Erdbebengebiete wieder aufzubauen. Bereits Mitte vergangener Woche hatten Schweizer Behörden vorgefühlt, ob eine Fusion der UBS Bank und der Credit Suisse möglich sei. Am Wochenende spitzte sich die Lage dann zu. Bis zur Öffnung der Börsen in Asien sollte es eine Lösung geben, und am Ende gab es die Lösung und es gibt sie. Für 3 Milliarden Franken, ein krisenbedingt niedriger Preis, kauft die UBS die Credit Suisse. Flankiert wird der Deal mit milliardenschweren Sicherheiten der Schweizer Nationalbank. Das ist die Notenbank des Landes. Über ein turbulentes Wochenende, einen turbulenten Wochenstart, berichtet Katrin Hondl.
Die Elefantenhochzeit der beiden größten Banken des Landes ist in der Schweiz alles andere als ein Freudenfest. Für den Tagesanzeiger aus Zürich ist die Übernahme der Krisenbank Credit Suisse durch die UBS sogar ein historischer Skandal. Der Schweizer Staat, die Finanzmarktaufsicht und die Nationalbank SNB hätten sich von der UBS über den Tisch ziehen lassen, kommentiert die Zeitung. Und ganz ähnlich ist das Fazit von Balthasar Glättli, dem Parteichef der Grünen, in einer Pressekonferenz am Vormittag.
Wenn es gut kommt, hat die UBS ein Schnäppchen gemacht, ohne die Verpflichtung, die Bank neu nachhaltig aufzustellen. Wenn es schlecht kommt, dann zahlen die Steuerzahlenden die Zeche.
Scharfe Kritik gibt es nicht nur an der gestern vom Schweizer Bundespräsidenten als starke Lösung präsentierten Bankenfusion mit staatlicher Unterstützung. Im Visier sind auch die Topmanager der Credit Suisse, die jahrelang milliardenschwere Bonuszahlungen einsteckten und sich jede Menge Skandale, Fehltritte und Gerichtsverfahren leisten konnten. Auch weil die staatlichen Aufsichtsbehörden und die Politik, so die Kritik, nicht rechtzeitig reagiert hätten. Das war organisierte Verantwortungslosigkeit, sagte im Sender SRF gut schweizerisch die Co-Präsidentin der Sozialdemokraten Matthäa Mayer.
Das, was man ja sieht, ist eine organisierte Verantwortungslosigkeit.
Da gab es Herren, die Verantwortung gehabt hätten, aber sie nicht wahrgenommen haben. Jahrelang, so Mayer, hätten wirtschaftsliberale Politiker die Banker als Leistungsträger bezeichnet und ihre Millionengehälter gerechtfertigt.
Unsere Gesellschaft bezeichnet haben. Die Millionensalär gerechtfertigt haben.
Nein,
ist das Leistung?
Wer hat die Zockerinitiative?
Die Schweiz streitet über eine Bankenfusion. Aber in Wahrheit geht es um mehr. Der Niedergang der geschichtsträchtigen und einst stolzen Traditionsbank Credit Suisse erinnert in der Schweiz viele an vergleichbare Schockmomente der Vergangenheit. 2001 das Grounding der Fluggesellschaft Swissair. 2008 staatliche Rettung der UBS, die nun die taumelnde Credit Suisse schluckt. Das Selbstverständnis und das Selbstbewusstsein des Bankenlandes Schweiz ist schwer angeknackst. Es gebe ein kulturelles Problem, sagt der Grünen-Parlamentarier Gerhard André.
C'est un problème de culture et cela jette.
Der gesamte Finanzsektor ist diskreditiert. Ganz offensichtlich haben die Gesetze und die von der Politik gefeierten Beteuerungen der Branche keinerlei Verbesserungen gebracht seit der Finanzkrise von 2008. Die Too-Big-to-Fail-Regeln für systemrelevante Banken hätten im Fall der Credit Suisse nicht geholfen. Die Grünen fordern nun eine parlamentarische Untersuchungskommission. Und noch eine Sorge bewegt nicht nur grundsätzliche Kritiker und Kritikerinnen des gierigen Finanzsystems, nämlich was nach der Abwicklung der zweitgrößten Schweizer Bank Credit Suisse geschieht, wenn es nur noch eine Riesenbank UBS geben wird. Ein Zombie ist weg, doch ein Monster entsteht, kommentiert die Neue Zürcher Zeitung. Denn die UBS wird durch die Übernahme der Credit Suisse erst recht too big to fail.
Aus Genf war das ein Beitrag von Katrin Hondl. Wie ist die Stimmung an der Börse in Frankfurt? Wie reagieren die Anlegerinnen und Anleger? Hat sich die Lage etwas beruhigt? Klären wir gleich alles mit unserer Reporterin in Frankfurt. Aber um die Reaktionen an den Finanzmärkten nachvollziehen zu können, müssen wir uns ein Finanzinstrument noch genauer anschauen. Es geht um Anleihen mit der Bezeichnung Additional Tier 1, kurz AT1 oder AT1. Denn wer Anleihen dieses Typs der Credit Suisse hielt, hat jetzt ein großes Problem. Das Geld ist weg. Markus Wolf berichtet.
Eine Anleihe ist normalerweise mit dem Versprechen verbunden, den Käufern der Anleihe zu einem Zeitpunkt X deren Wert zurückzuzahlen. Bei Additional Tier 1 Anleihen ist dieses Versprechen allerdings mit einer Einschränkung verbunden. Sie können verkauft werden nach dem Motto, im Falle einer Krise sind sie nichts mehr wert. So ist es im aktuellen Fall der Credit Suisse gekommen. Additional Tier 1 Anleihen im Wert von 16 Milliarden Euro werden abgeschrieben. Banken konnten diese Spezialanleihen nach der letzten Finanzkrise ausgeben. Die Idee, im Krisenfall würden sie die AT1-Anleihen einfacher abschreiben können. Die Anleihen waren attraktiv für Regulierer, weil sie im Zweifel den Banken mehr Eigenkapital einräumten. Und sie waren attraktiv für Banken, denn die konnten mit Rückendeckung von Regulierern Anleihen ausgeben, die im Krisenfall einfach aufzulösen waren. Für Fonds und andere institutionelle Investoren hingegen waren die Anleihen eine attraktive Möglichkeit, sich in der Niedrigzinsphase höhere Zinsen zu sichern. Und trotzdem sind gerade Fonds und andere große Investoren nun unzufrieden, denn sie gehen bei dem Deal zwischen Credit Suisse und UBS sprichwörtlich leer aus. Während die Schweizer Behörden wohl hoffen, dass nun wieder Ruhe einkehrt, sind die weiteren Folgen für den etwa 250 Milliarden Euro schweren europäischen Markt für Additional Tier 1 Anleihen schwer abzusehen.
AT1 Anleihen und die Credit Suisse, darauf kommen wir später noch zu sprechen. Jetzt aber schnell in den Handelssaal der Frankfurter Börse zu Dorothee Holz. Welche Stimmung nehmen Sie gerade auf dem Parkett wahr?
Also die Stimmung ist wirklich hochnervös und manche Händler, mit denen ich heute Morgen gesprochen habe, die sind richtig sauer. Wieder eine Bankenkrise und jetzt wegen der Credit Suisse, die ist nach Ansicht vieler Händler ein Musterbeispiel für schlechtes Banking, an Skandalen reich und nur an Rendite interessiert, koste es, was es wolle. Und diese Credit Suisse zieht jetzt die gesamte europäische Bankenlandschaft in Mitleidenschaft, aber Milliarden an Börsenwert wurden seit vergangener Woche vernichtet und immer noch, natürlich angefangen mit dem Kollaps der Silicon Valley Bank. Die Rettung vor einer möglichen Pleite führt auf jeden Fall noch nicht zur Beruhigung in der Branche. Bankaktien bleiben unter Druck, obwohl sich der DAX von den heftigen Verlusten zu Handelsbeginn erholt hat. Zeitweise verlor der DAX 2%, notiert aber aktuell 0,7% höher bei 14.865 Punkten. Aber die Aktien der Commerzbank und der Deutschen Bank führen die Verliererseite mit einem Minus von 2,5% an. Es sah zu Beginn aber noch deutlich schlimmer aus. Und bei mir ist Professor Jan-Peter Kranen, Gründer des Leibniz-Instituts für Finanzmarktforschung SAFE, also ein echter und ausgewiesener Experte. Herr Kranen, das war ja eine Rettungsaktion, die ihresgleichen sucht. Die Regierung hat den größten Konkurrenten binnen Stunden zu einer Übernahme gedrängt. Die Aktionärsrechte wurden ausgeschaltet. War das so alternativlos?
Ich denke, ja. Die Situation der Credit Suisse hatte sich ja in den Tagen vor dieser Entwicklung dieses Wochenendes ständig verschlechtert. Und das ist keine neue Entwicklung. Das geht seit Monaten, wenn nicht sogar schon seit Jahren bei dieser Bank. Hier haben sich Risiken aufgebaut, vielleicht ein nicht tragfähiges Geschäftsmodell bei einer sehr großen europäischen Bank. Und wir sehen, dass diese Bank jetzt überführt wird in ein neues Leben, nach ihrer eigenen Existenz als sozusagen Teil der UBS. Wir haben aber nicht, und das ist vielleicht das ein wesentlicher Punkt, den man festhalten soll, wir sehen hier keine Staatsrettung, wie das 2008 der Fall war.
Es entsteht aber ein echter Koloss, too big to fail, quasi hoch zwei. Ist das nicht hochriskant, wenn schon eine einzige Bank nicht pleite gehen darf?
Es ist riskant, vor allen Dingen für die Zentralbank der Schweiz. Denn Zentralbanken sind heute der wichtigste Lieferant von Sicherheit im Finanzsystem. Sie liefern Liquidität und sichern erst einmal das Fortbestehen von Banken in einer akuten Krise.
so lange, bis man aussortiert hat, wer eigentlich welche Verluste zu tragen hat. Und in dieser Situation braucht die Zentralbank einen starken Rücken, den kleine Zentralbanken, dazu gehört die Schweiz, vielleicht gar nicht haben. Das, was wir jetzt gesehen haben, die Vereinbarung zwischen den großen Zentralbanken der Welt, macht alle Zentralbanken, auch die kleinsten, zu einer großen. Und damit sehr viel zusätzliche Sicherheit.
Zusätzliche Sicherheit, die aber hier auf dem Parkett noch keine Wirkung zeigt. In ganz Europa geben Bankaktien weiter nach, erst recht in der Schweiz Credit Suisse-Aktien. Ja, nachvollziehbarerweise -60% zu Handelsbeginn. Warum keine Beruhigung?
Naja, die Märkte kapieren, wir haben keine Staatsrettung mehr. Sie werden nicht, dieser Begriff Bailout, dieser Rettungsgedanke, der funktioniert nicht mehr. Heute werden die Verluste von den AT1-Anleihebesitzern getragen. Der Beitrag zuvor hat das ja nochmal erläutert. Und von den Aktionären. Und so ist die Idee der neuen Bankregulierung nach 2008 weltweit. Die Verluste sollen zu den Investoren, Eigenkapital und Fremdkapital, nicht zu dem Steuerzahler.
Sie haben die AT1-Anleihen angesprochen. Wir haben was dazu gehört. Ein relativ schwieriges Vehikel, aber ein Totalverlust für Gläubiger. Das ist wirklich was Besonderes. Verschärft das die Lage? Ist das brisant?
Es zeigt, wie schwer die Lage ist, ganz klar. Aber alle, die diese Anleihen gekauft haben, wussten, dass das ihre eigentliche Funktion ist. Diese Anleihen sind mit höheren Zinsen ausgestattet. Das heißt, wenn ich da rein investiere, wette ich sozusagen darauf, dass die Bank überleben kann. Wenn ich diese Wette verliere, ist mein Einsatz auch weg. Das soll genau dazu führen, dass die Marktteilnehmer, die diese Anleihen besitzen, eng an der Bank dran sind und sie kontrollieren. Hat das funktioniert bei Credit Suisse? Da kann man Besseres sich vorstellen. Aber das Modell als solches, das funktioniert.
Alle beteuern heute, auch die BaFin, die Finanzaufsicht, unser Finanzsystem ist stabil und robust. Aber man scheint ja weitere Ansteckungsgefahren zu befürchten, sonst gäbe es diese Reaktionen nicht. Wie stabil ist unser Finanzsystem?
Also ich denke, das System ist tatsächlich stabil. Das sage ich nicht, um zu beruhigen, sondern weil ich glaube, die Architektur hat sich in den letzten 15 Jahren dramatisch verändert. In dem weltweiten Finanzsystem, auch im europäischen. Und zwar dahingehend, dass wir jetzt viel mehr Haftungskapital haben, Eigenkapital und diese AT1 eben. Und außerdem haben wir eine Zentralbank, die ihrer Aufgabe einer Zwischenfinanzierung von Banken, die straucheln, gerecht werden kann. Und dann können Banken, auch große Banken, endlich abgewickelt werden oder, wie jetzt im Falle der Schweiz, fusioniert werden. Sie fallen nicht sozusagen in das tiefe Loch, das der Steuerzahler dann nachher wieder ausheben muss.
Ist das Geld der Sparer unser Geld sicher?
Ja, das ist eine gute Frage. Wir haben Einlagensicherung für Sparer, für Kleinsparer und so weiter. Bis 100.000 Euro ist diese Sicherheit sozusagen auch gesetzlich gewährleistet. Für alle anderen Einleger, und hier kommen wir jetzt zu dem eigentlichen, wie soll ich sagen, der offenen Wunde oder der offenen Stelle in der Bankenregulierung Europas, für alle anderen Einleger, wie etwa Unternehmen, gibt es die Sicherheit nicht. Und das löst jetzt auch den Run aus, den wir gerade überall in der Welt gesehen haben.
Also immer noch Vertrauensverlust, bitte um kurze Antwort. Aber es ist Ihrer Ansicht nach kein Grund zur Panik da?
Kein Grund zur Panik, gar nicht. Aber ein Grund für die Regulierer, ihre Regulierung zu verschärfen auf der Seite der Einlagensicherung.
Vielen Dank. Das war Jan-Peter Kranen vom Leibniz-Zentrum SAFE.
Wir haben nicht mehr viel Zeit, wollen aber schauen auf vermeintlich sichere Häfen in diesen unsicheren Zeiten. Wie schaut es aus bei Bundesanleihen und beim Goldpreis?
Es gibt einen Run auf Bundesanleihen sicherer Hafen. Die Umlaufrendite fällt deutlich um 24 Basispunkte auf 2,02%. Und Gold ebenso gefragt, notierte zeitweise über 2.000 Dollar heute. Auch der Bitcoin zählt für Anleger zu den sicheren Häfen. Und dann komme ich noch zum Euro, der ist auch etwas höher, nämlich bei knapp einem $1,07.
Das war Dorothee Holz für uns an der Börse in Frankfurt am Main. Der Chatbot ChatGPT hat weltweit einen Hype ausgelöst. Nutzerinnen und Nutzer lassen den künstlich intelligenten Bot Gedichte schreiben, Computercodes programmieren oder bitten um Formulierungshilfen für Liebesbriefe. Während der Bot zeigt, wie mächtig künstliche Intelligenz sein kann, ist die KI für Wirtschaft und Industrie längst im Einsatz. Und schon lange vor dem Chat-GPT-Hype stellten sich drängende Fragen, wie in Zukunft das Verhältnis zwischen Mensch und Maschine gestaltet werden sollte und was die Chancen und Risiken sind. Der Deutsche Ethikrat veröffentlichte heute eine Stellungnahme zum Thema. Jana Adu berichtet.
Es ist keine Kernkompetenz des Ethikrates, aber die Frage des Einflusses von künstlicher Intelligenz drängt sich natürlich auf.
Vor allem, weil sie immer besser wird. ChatGPT, das wissen Sie, übernimmt Funktionen, die bisher Menschen vorbehalten waren. Wo wollen wir das und wo nicht und warum?
Sagt Alena Büchs, Vorsitzende des Deutschen Ethikrates. 4 Anwendungsbereiche hat der Rat untersucht: Medizin, schulische Bildung, öffentliche Verwaltung sowie öffentliche Kommunikation und Meinungsbildung, darunter insbesondere Social Media.
Der Teufel steckt im Detail und wir müssen ganz genau hingucken.
So Judith Simon vom Ethikrat. Da die gleiche Anwendung Handlungsmöglichkeiten erweitern, an anderer Stelle aber auch einschränken kann, sind pauschale Bewertungen einzelner Anwendungen, wie etwa des Bots ChatGPT, nicht möglich. Grundlage für die Einschätzungen aller untersuchten Bereiche war stets:
Der Einsatz von KI, die Delegation an die Maschine, muss menschliche Entfaltung, Autorschaft, Handlungsmöglichkeiten erweitern und darf sie nicht vermindern.
Klar ist für den Ethikrat, KI darf den Menschen nicht ersetzen, so Alena Büchs. Vor allem in der Medizin ist der Einsatz von KI recht weit fortgeschritten. Die Empfehlungen des Rates richten sich unter anderem an die Qualität bei der Entwicklung und Nutzung von KI-Produkten.
Wir weisen darauf hin, dass es wichtig ist, die Vermeidung ärztlicher Kompetenzverluste, sogenanntes De-Skilling, im Blick zu halten und auch das Ziel, die Privatsphäre von Patientinnen und Patienten gleichzeitig mit intensiver Datennutzung in der medizinischen Forschung in Einklang zu bringen. Auch das ist ja ein sehr aktuelles Thema.
Sinnvoll könnte ein Einsatz von künstlicher Intelligenz auch sein, um Versorgungsengpässe aufgrund von Personalmangeln zu lindern und präzisere Diagnosen zu erstellen. Wichtig ist es aber, die vollständige Ersetzung medizinischer Fachkräfte zu vermeiden. In der Verwaltung dürften Beurteilungen von KI nicht blind befolgt werden. Zudem müssten Maßnahmen zum Schutz vor Diskriminierung ergriffen werden. Und auch im Bildungsbereich dürfe Technologie kein Selbstzweck sein, sondern soll der Selbstbestimmung und einer reflektierten Persönlichkeitsbildung dienen, betont Julian Nieder-Rümelin, der stellvertretende Ethikratvorsitzende.
Auch individuelles Lernen mit der Hilfe bestimmter Tools, ja, sogenannte intelligente Tutorsysteme, das kann sehr hilfreich sein. Das entlastet die Lehrkräfte. Die Schülerinnen können selber kontrollieren, wie ihr Lernfortschritt ist. Also wir nehmen nicht dagegen Stellung, aber wir plädieren für eine abwägende Praxis.
Ähnlich sieht der Ethikrat es bei den Veränderungen in der öffentlichen Kommunikation. Algorithmen hätten Einfluss auf die Meinungsbildung und Zunahme von Hass und Hetze im Netz. Daher empfiehlt er strengere Regeln für die Auswahl und Moderation von Inhalten, personalisierter Werbung und Datenhandel auf Online-Plattformen. Darüber hinaus sollte eine digitale Infrastruktur auf europäischer Ebene in öffentlich-rechtlicher Hand geschaffen werden. Derzeit ist die Infrastruktur digitaler Kommunikation in der Hand von wenigen, vor allem in den USA und China ansässigen Unternehmen.
Ein Beitrag von Jana Adu. Deutschland will seine finanziellen Hilfen für die Opfer des Erdbebens in der Türkei und Syrien verdoppeln. Das kündigte die Bundesregierung heute an, am Tag einer wichtigen Geberkonferenz in Brüssel. Der türkische Präsident Erdogan will die zerstörten Städte in seinem Land im Eiltempo wieder aufbauen lassen. Binnen eines Jahres sollen die Obdachlosen wieder in richtigen Wohnungen leben können. Doch wie realistisch ist das? Uwe Lüb hat sich das genauer angeschaut.
In der südlichen Erdbebenprovinz Hatay stehen Zelte nach starken Regenfällen unter Wasser. In Şanlıurfa und Adıyaman überfluten Regenmassen Straßen sogar meterhoch, reißen alles mit sich. Wieder sterben Menschen durch Naturgewalt. Eine Bewohnerin der überschwemmten Zelte in Hatay ist verzweifelt.
Das Erdbeben haben wir überlebt, jetzt werden wir im Wasser sterben. Beim Erdbeben hat Gott uns gerettet, nun lässt uns der Staat zurück zum Sterben.
Niemand wird zurückgelassen, verspricht Präsident Recep Tayyip Erdogan. Mit dem Bau der ersten mehr als 20.000 Wohnungen sei schon begonnen worden. In den kommenden 2 Monaten sollen es 10-mal so viele sein. Alles erdbebensicher diesmal. Erdogans Ziel ist ehrgeizig.
Binnen eines Jahres sollen alle, die ein Recht darauf haben, in ihre neuen Wohnungen einziehen.
Tana Yüzgec glaubt das nicht. Er ist Vorsitzender der Kammer der Bauingenieure in Ankara. Im Interview mit dem ARD-Hörfunkstudio Istanbul warnt er vor eilig aufgestellten Retortenstädten. Allein die Planung dauere normalerweise ein Jahr lang.
Binnen eines Jahres weit mehr als 400.000 Wohnungen zu bauen, bedeutet, komplett neue Städte zu bauen. Aber eine Stadt besteht nicht nur aus Wohngebäuden, sondern muss zusammen mit all seinen sozialen Komponenten durchdacht werden.
Wird alles gemacht, sagt Erdogan. Es entstünden neue Lebensräume mitsamt Infrastruktur, Schulen, Krankenhäusern, Geschäften, Gotteshäusern und Parkanlagen. Bauingenieur Yüzgec bleibt skeptisch. Er hält es ohnehin für falsch, jetzt schon zu bauen, weil die Katastrophenregion noch immer von teils starken Nachbeben erschüttert wird. Und wankender Grund sei nicht der Bauplatz für neue Häuser. Noch entscheidender aber, warum der Wiederaufbau so schnell nicht gelingen könne, seien logistische Gründe.
Das würde bedeuten, dass alle Baufirmen der Türkei im Erdbebengebiet arbeiten. Das ist weder praktisch noch technisch möglich. Man muss solche Ankündigungen eher für Wahlversprechen halten.
Die machen sich vor den Wahlen im Mai gut. Geht es nach Erdogan, soll sich zumindest bis dahin alles nur um den Wiederaufbau drehen. Womöglich erhofft er sich davon Wählerstimmen. Dabei ist die Aufgabe nicht nur organisatorisch kaum überschaubar. Hunderte Kilometer misst das Erdbebengebiet in alle Richtungen. Auch finanziell wird es für das Land ein beispielloser Kraftakt. Die Türkei hat einen Wiederaufbaufonds eingerichtet, in den alle Mittel fließen sollen, auch aus dem Ausland. Kontrolliert werden soll der Fonds von Regierungsmitgliedern.
Aus Istanbul war das ein Beitrag von Uwe Lüb. Und jetzt schauen wir auf die Kommentare unserer Kolleginnen und Kollegen der Zeitungen. Und natürlich geht es in der Wirtschaftspresseschau heute um die Übernahme der Credit Suisse durch die Rivalin UBS. Das Handelsblatt schreibt:
Wenn eine Großbank wie die Credit Suisse ins Taumeln gerät, gibt es mehrere Möglichkeiten, sie zu stabilisieren. Die Fusion mit einer anderen Großbank, die Übernahme fauler Vermögenswerte durch den Staat, den Einstieg des Staats als offener oder stiller Teilhaber oder die volle Übernahme durch den Staat. Bei aller Vorsicht dabei, derart komplizierte Situationen zu beurteilen, spricht aber einiges für die These, eine Großfusion ist die schlechteste Lösung, eine volle Verstaatlichung die beste Option. Eine Großfusion wie die jetzt geplante Übernahme von Credit Suisse durch den größeren Rivalen UBS vergrößert das Problem wahrscheinlich noch. Eine starke Großbank kann schwache Kleinbanken übernehmen und sanieren oder abwickeln. Aber wenn zwei gewichtige Geldhäuser zusammengehen, ein stabiles und ein fragiles, dann ist das Risiko sehr groß, dass ein fragiles Monster übrig bleibt. Die Süddeutsche Zeitung führt aus: Alles schon erlebt? 15 Jahre nach der Rettung der UBS steht mit der Credit Suisse die zweitgrößte Schweizer Bank am Abgrund. Doch das Déjà-vu trügt. Die Credit Suisse hat, anders als ihre große Rivalin damals, kein Solvenzproblem. Bis vor kurzem war sie vergleichsweise gesund. Zum Verhängnis wurden der Bank ihre raffgierigen Manager. Über Jahre hüllten die Banker das Geldinstitut aus. Sie leisteten sich Skandale, Rechtsfälle und Fehltritte. Das Vertrauen der Investoren ist aufgebraucht. Niemand will dem Finanzkonzern mehr Geld leihen. Die Kunden ziehen panisch ihre Guthaben ab. Die UBS wird nun ihre Konkurrentin kaufen. Auf den ersten Blick leuchtet der Deal ein. Die Credit Suisse ist 7-mal weniger wert als der Platzhirsch. Das macht sie zu einer attraktiven Übernahmekandidatin. Entstehen wird ein Finanzkoloss mit einer Bilanzsumme, die mehr als doppelt so groß ist wie das Bruttoinlandsprodukt der Schweiz. Auf den zweiten Blick fragt man sich deshalb, war Größe nicht eben noch ein Problem? Für die Wirtschaftswoche ist die Krise im Bankensystem noch längst nicht ausgestanden. Was aber ist der Kern dieser Krise, die man weniger als neue Bankenkrise, sondern auch als Zinskrise beschreiben könnte? Im Kern geht es darum, dass der Entzug aus der Zeit des billigen Geldes viel schneller verläuft, als wir es uns ausmalen konnten, von nahe Null auf über 4% in einem Jahr in den USA. Das sorgt überall dort für Stress im Finanzsystem, wo man nicht vorgebaut oder ein etwas zu großes und sorgloses Rad gedreht hat. Und diese Geschichte spielt nicht nur im Silicon Valley oder in der Schweiz. Die Folgen fressen sich bis in die Bilanzen der Sparkasse um die Ecke.
Das war die Wirtschaftspresseschau hier im Deutschlandfunk. Folgen gleich die Nachrichten und dann die Sendung Deutschland heute. Ein Thema dann, warum einer Klimaaktivistin in Hamburg Aufenthaltsverbot droht. Besten Dank für Ihr Interesse an dieser Sendung, sagt Benjamin Hammer.